Hi, ich bin Dakora, eure Heraldin, sprechende Hai für diesen Talk und freue mich sehr, ankündigen zu dürfen, dass wir hier gleich Jonathan Eibisch hören mit Strömungen, Kontroversen und Paradoxien im Anarchismus. Jonathan ist ein bekannter Gast bei Chaosveranstaltungen. Mehrfach auffällig wurde er bereits bei Vorträgen wie Mit, Gegen oder Jenseits von Politik, den er letztes Jahr auf der RC3 gehalten hat. Nun setzt er zu einem neuen Scoop an auf dieser Veranstaltung. Und das ist auch gut so, denn es ist ein Mensch mit Ahnung. Der Mensch hat zum Thema promoviert und lehrt das auch an der Universität Jena. Auf seiner Webseite schreibt er, er tritt für einen Anarchismus ein, der pluralistisch ist, synthetisch ist. Synthetisch heißt vereinend. Und er tritt für einen Anarchismus ein, der pragmatisch, undogmatisch, materialistisch und zukunftsweisend ist. Er will einen Anarchismus, der nach konkreten Utopien sucht, welche als Vision für eine qualitativ andere Gesellschaftsform dienen können. Also freue ich mich jetzt ganz besonders, einen utopischen Vortrag euch präsentieren zu dürfen. Bitte ein tobendes Getöse für Jonathan.
Hallo, schön, dass ihr reinschaut, reinhört zu diesem Vortrag Strömungen, Kontroversen und Paradoxien im Anarchismus. Mein Name ist Jonathan. Ich habe mich ziemlich viel mit diesem Themenfeld beschäftigt, also mit Theorien des Anarchismus, dazu auch eine Doktorarbeit geschrieben. Und so einen gewissen Auszug möchte ich euch heute präsentieren. Wie der Titel ja schon sagt, das ist natürlich eine Fachthematik, das ist ein bisschen komplizierter. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem gut folgen. Und wenn ihr das Video nachträglich nochmal anschaut, könnt ihr natürlich auch einfach dann mal auf Stopp klicken und euch die Folien anschauen. Und damit starten wir auch. Anarchismus ist sehr vieles Verschiedenes. Aber ich würde sagen, um erstmal ganz allgemein ranzugehen, können wir sagen, es ist eine Perspektive, wie schauen wir die Welt an? Und so stelle ich mir das vor, ne, dass ihr diese Perspektive einnehmen könnt, durch diese Tür durchgehen könnt. Anarchistinnen sehen Hierarchien und Herrschaft, aber eben auch Alternativen dazu. Solidarische, gleiche, freie Beziehungen zwischen Menschen. Und genau, ich lade euch ein, da einfach euch drauf einzulassen und mir zu folgen. Danke auch für die Rhein-Ruhr-Stage, die das möglich gemacht hat, diesen Beitrag hier einzureichen. Der CCC kann ja nicht vor Ort stattfinden, wird wieder dezentral sein, aber gut, dass es trotzdem dieses Event gibt, wo wir uns austauschen können. Vielleicht kennt ihr gar nicht so viele Leute, die sich jetzt so hinstellen oder hinsetzen wie ich und dann sagen, okay, ich erzähle euch was über Anarchismus. Es hängt damit zusammen, dass es gibt eben nicht so viele Anarchistinnen, vor allem im deutschsprachigen Raum, und das hat verschiedene Gründe. Das hat was damit zu tun, wie linke Szene funktioniert, die aber sehr viel auch von Anarchismus adaptiert hat. Das hat historische Gründe, ist ein Thema für sich. Aber man könnte sagen, der Anarchismus ist marginal, also da gibt es nicht so viel in Deutschland und ist scheinbar ein Teil der Linken. Von den Werten her könnte man sagen, der Anarchismus ist Teil des Sozialismus, aber eben innerhalb dessen nochmal in der Minderheit. Vielleicht auch gibt es da Schnittpunkte zum Linksradikalismus, also die Leute, die es wirklich ernst machen mit der Revolution. Und Anarchisten sind auch Teil dessen, aber nicht nur, denn diese Unterscheidung links, Mitte, rechts, die kommt ja gerade aus dem Parlamentarismus, den Anarchisten eben nicht verfolgen oder auf den sich Anarchisten nicht beziehen. Deswegen geht es nicht so ganz auf mit dem links, rechts. Aber wenn wir sagen, Anarchismus ist Teil des Sozialismus, dann ist er eben so eine Art Unterströmung davon, von dem, was hier landläufig allgemein als links gilt. Wenn man das jetzt nochmal auf die ganze Gesellschaft betrachten, da seht ihr, okay, also es sind jetzt wirklich nicht viele Anarchistinnen, das ist natürlich hier nur so ein Symbolbild, aber genau, ich würde mir wünschen, dass diese Perspektive mehr wird, und nur, dass es nicht so viele davon gibt, heißt nicht, dass das irrelevant ist, sondern eigentlich umso interessanter sein kann, um die Gesellschaft zu verstehen, in der wir leben, und um sie auch zu verändern. Wenn ich jetzt über Anarchismus spreche, dann sind das nicht irgendwie ein Set von interessanten Ideen oder irgendwie so ein Wunschtraum, wie alles schöner wäre oder sowas in der Art. Es ist auch nicht nur Bauchgefühl, Rebellion, sondern es geht da um ganz bestimmte Menschen und Gruppen, die das leben, die das praktizieren. Hier zum Beispiel in der Geschichte einige berühmte Anarchistinnen und auch hier noch einige mehr. Ihr seht, das gibt dann doch ganz schön viele, und das ist nur ein Auszug. Ich war letztens tatsächlich auf einer Homepage, einer französischen, wo 16.000 Anarchistinnen gelistet waren. Also einfach ihre Namen, vor allem ihre Biografien. Das hat mich selber dann nochmal erstaunt, dass es doch so viele gab und gibt. Und ein paar sind eben bekannter, weil die was geschrieben haben zum Beispiel. Auf die kann man sich dann auch beziehen. Genau, und hier geht es nicht darum, dass ihr die alle kennen müsst. Die Biografien der Leute sind, wie gesagt, interessant. Aber einfach zu zeigen, dass das, worüber ich spreche, konkrete Personen gelebt haben und leben. Und darum geht es, nicht um irgendwelche abstrakten Ideen. Hier seht ihr das, was ich schon angedeutet habe, dass ich Anarchismus als eine der Hauptströmungen im Sozialismus betrachte. Der hat auch Einflüsse vom Liberalismus, also betont die Selbstbestimmung der Einzelnen besonders. Aber von der Wertebasis her ist er größtenteils sozialistisch, so wie der Parteikommunismus oder die Sozialdemokratie, während Parteikommunismus sich auf die politische Revolution bezieht, also den Staatsmacht übernehmen will, um den Sozialismus einzuführen. Will die Sozialdemokratie die politische Reform, also über Parteien und Parlamente die Gesellschaft Richtung Sozialismus verändern. Und Anarchistinnen sagen, das sind beides aber politische Wege. Sie sagen, dass das in dem Rahmen der bestehenden politischen Ordnung und Verfahren bleibt und dass es deswegen gilt, andere Wege zu finden. Also eine Art Graswurzelveränderung von unten, die sich gar nicht auf Herrschaft insgesamt bezieht, sondern sie abbaut und gleichzeitig andere Institutionen schafft. Das ist so die Hauptunterscheidung. Und phasenweise ist es eben sehr unterschiedlich ausgeprägt von Ort zu Ort. Es gab eben auch Zeiten und Orte in der Geschichte, wo Anarchismus die größte Strömung im Sozialismus war, zum Beispiel in Lateinamerika vom 19. zum 20. Jahrhundert. Genau, und das ändert sich immer unter verschiedenen Bedingungen. Man kann Anarchismus auch als einen Dreiklang verstehen zwischen ethischer Lebensweise, sozialer Bewegung und politischer Theorie. Ethische Lebensweise, ne, das ist erstmal das Gefühl, rebellieren zu wollen gegen Ungerechtigkeit, gegen Hierarchien und so weiter, gegen Autoritäten. Aber dahinter steckt eben auch die Bezugnahme darauf, dass eigentlich alle Menschen die gleiche Würde haben sollten und uns diese Gesellschaft das nicht ermöglicht. Deswegen motiviert die Ethik im Anarchismus zu einem Protest und versucht auch schon andere Lebensformen zu gestalten. In Bezug auf soziale Bewegungen wollen Anarchistinnen die auf bestimmte Weisen organisieren, nämlich dezentral, föderal, autonom, freiwillig, horizontal. Das sind bestimmte Vorstellungen, die entwickelt wurden in der Geschichte von sozialen Bewegungen. Und Anarchismus ist eine politische Theorie, und zwar die einzige politische Theorie, in der gesagt wird, es ist prinzipiell wünschenswert und auch machbar, eine Gesellschaft einzurichten ohne Herrschaft. Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber es wird schon interessant, dass Anarchistinnen die einzigen sind, die sagen, ja, das geht tatsächlich. Nicht jetzt einfach, weil sie sich das wünschen, nicht einfach, weil ein paar Leute sagen, ja, okay, dann lassen wir es eben sein. Natürlich bedeutet das, soziale Kämpfe zu führen, um die Gesellschaft zu verändern in diese Richtung, aber dass das eben möglich und wünschenswert ist, das sagen Anarchistinnen in ihrer Theorie. Und auch jetzt geht es ja vor allem um die Theorie im Anarchismus oder einen bestimmten Auszug und eine bestimmte Interpretation anarchistischer Theorie. Mir war bloß wichtig zu sagen, wenn ich über Theorien spreche, dann ist es trotzdem auch mit Erfahrungen verknüpft, die ich gemacht habe, die andere Menschen gemacht haben, ne, in dem, wie sie ethisch leben, aber auch Erfahrungen in sozialen Bewegungen. Also das hängt zusammen. Das ist für mich keine losgelöste Sache. Wie kann man Theorie und Anarchismus oder vielleicht sogar auch Wissenschaft und Anarchismus in ein Verhältnis setzen? Ich glaube, so diese sechs Möglichkeiten könnte es geben. Man könnte sagen, es kann eine wissenschaftliche Betrachtung des Anarchismus geben. Also zum Beispiel Geschichtswissenschaft, die dann schaut, okay, wo gab es aktive Anarchistinnen, aber das Ganze so ein bisschen auf Distanz hält, einfach erforscht. Oder Anarchistinnen sind wissenschaftlich tätig, wie ich, der ich zum Beispiel jetzt ein paar Seminare gegeben habe in der Uni, auch zu solchen Themen, da wahrscheinlich nicht weiter arbeiten werde, aber das führt natürlich auch zu Widersprüchen, wie umgehen mit der Profitlogik, die in der Uni zum Beispiel hat, oder eben mit den hierarchischen Formaten. Also für solche Widersprüche sind Anarchistinnen dann gestellt, zum Beispiel in Wissenschaftsbetrieb, aber das sind sie natürlich in allen möglichen anderen Bereichen auch. Dann gibt es Debatten darüber, ob es anarchistische Ansätze in Wissenschaftsdisziplinen gibt, also zum Beispiel anarchistische Geografie oder Soziologie oder Ethnologie. Also das wird auch diskutiert zunehmend in den letzten 20 Jahren vor allem. Ob das so Sinn macht oder nicht, das wäre eine eigene Debatte, aber auch so könnte man das ins Verhältnis setzen. Vor allem müsste man natürlich bestimmen, was unterscheidet diesen anarchistischen Ansatz in der Wissenschaft dann oder in einer bestimmten Disziplin von anderen, wie jetzt feministischen oder postkolonialen, andere kritische Theorien. Dann gab es auch Überlegungen dazu, einen wissenschaftlichen Anarchismus aufzumachen. Peter Kropotkin wollte das vor allem, so analog zum vermeintlich wissenschaftlichen Sozialismus von Karl Marx, der sagt, okay, wir brauchen eine gute Gesellschaftsanalyse, um die Gesellschaft radikal zu verändern. Da ist auch eine Menge dran. Das würde ich auch sagen, dass es definitiv so ist. Wir müssen die Komplexität der Gesellschaft begreifen, um sie verändern zu können. Aber ich denke trotzdem, dass soziale Bewegungen vor allem erstmal ein ethisch-politisches Projekt sind, die sich nicht auf letzte Wahrheiten gründen können, sondern auf Überzeugungen. Und diese Überzeugungen sind trotzdem in den Erfahrungen gegründet, die Menschen machen. Deswegen, ja, es ist gut, die eigenen Praktiken zu unterfüttern mit dem, wie die Welt ist, mit dem, was wir davon lernen können, vielleicht auch, was wir aus Wissenschaften ziehen können. Aber das an sich ist kein wissenschaftliches Projekt. Es gibt nicht die eine rationale Gesellschaft, die eingerichtet werden kann. Dann könnte man auch sagen, es gibt eine anarchistische Wissenschaftskritik, also sowohl an den Institutionen aufgrund ihren Hierarchien, auf ihren Grund ihrer Abläufe, aber auch wer das Wissen schafft, für wen das dient, wie es produziert wird und so weiter. Also eine anarchistische Kritik an dem, wie Wissenschaften funktionieren. Oder auch eine wissenschaftliche Kritik am Anarchismus, dass zum Beispiel gesagt werden könnte, okay, das ist doch einfach nur eine Bauchgefühl-Rebellion oder sowas in der Art, das widerspricht Fakten und so. Was ich jetzt hier mache, ist schon tatsächlich eine wissenschaftliche Betrachtung des Anarchismus. Aber als Anarchist bin ich selber auch darin tätig. Und das führt natürlich auch zu einem interessanten Konflikt in mir selber, der aber produktiv wird. Genau, jetzt habt ihr so ein paar Ideen, wie kann man das ins Verhältnis setzen. Und dann gäbe es verschiedene relevante Gebiete, Wissenschaftsdisziplinen, die für den Anarchismus besonders interessant sind. Hier im Schema auch habe ich das entwickelt von Peter Kropotkin und David Graeber, weil das beides anarcho-kommunistische Denker waren, die recht umfassend in verschiedenen Themengebieten gearbeitet haben. Also ne, die Geschichtsphilosophie, Wissenschaftstheorie, Anthropologie, Wirtschaftstheorie, Menschheitsgeschichte, Humangeographie, Staatstheorie, Geschichte sozialer Bewegung, vielleicht auch Soziologie. Also das sind schon einige Disziplinen, die alle ineinander zusammenspielen, würde ich sagen. Und was ich jetzt hier mache, ist vor allem die politische Theorie und auch Ideengeschichte des Anarchismus, die mit diesen anderen Feldern immer verknüpft gedacht werden muss. Okay, also das war es jetzt erstmal zum Einstieg und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil. Was für einen Ansatz habe ich eigentlich, um euch dieses Thema Strömungen, Kontroversen und Paradoxien näher zu bringen? Jetzt habe ich euch eben schon was erzählt über das Verhältnis von Anarchismus, Theorie und auch Wissenschaften. Was ist der Ansatz, den ich verfolge? Das ist der postanarchistische Ansatz. Das ist einfach nur eine Weise, theoretisch über Anarchismus nachzudenken oder eben auch Theorien aus dem Anarchismus abzuleiten, um Erkenntnisse über die Welt zu erlangen und wie wir sie verändern können. Das ist gar nichts Spektakuläres, sondern einfach die Mischung aus poststrukturalistischen und anarchistischen Theorien, um anarchistisches Denken weiterzuentwickeln. Und es bezieht sich auf verschiedene Werke. Hier sind zum Beispiel ein paar von Gabriel Kuhn oder von Jürgen Mümken oder von Richard Day, Simon Critchley, die würde ich so da einordnen, oder eben auch von Sol Newman, Politics of Post-Anarchism. Also da werden solche Gedanken entfaltet und auf das beziehe ich mich. Der Post-Anarchismus ist keine neue Strömung im Anarchismus, wie jetzt Anarcho-Feminismus oder Anarcho-Syndikalismus oder Anarcho-Kommunismus, sondern einfach eine Weise, anarchistisch zu denken. Da werden poststrukturalistische Theorien, wie gesagt, mit anarchistischen Theorien verbunden und es gibt eine Affinität von beiden zueinander. Ja, das poststrukturalistische Denken ist eben viel ungebundener, würde ich sagen, als das zum Beispiel orthodox-marxistische Denken. Und so gibt es eine Affinität von beiden Denkweisen. Und die dient dazu, den Anarchismus zu dekonstruieren, also seine Grundannahmen zu hinterfragen, aber nicht, um sie zu verwerfen, sondern um ihn gerade zu stärken und zu erneuern. Gerade für die, die sich da ein bisschen mehr damit beschäftigen, gibt es da eine Kritik an Essentialisierung, dass die Dinge irgendwie ein Wesen hätten, oder Naturalisierung, dass sie halt an sich so wären, auch an Wahrheit und einem Geschichtsverständnis, was angeblich immer so nur eine fortschrittliche Linie sei. und auch an dem Denken in der Moderne. Also das wird kritisiert, aber nicht unbedingt gleich verworfen, sondern hinterfragt vor allem. Und das ist analog zu dem sogenannten Postmarxismus, der Ähnliches eben für die marxistischen Theorien macht. Es geht darum, ein komplexes Denken in Paradoxien und Spannungsfeldern zu entwickeln. Könnt ihr zum Beispiel bei dem Schema sehen, das Spannungsverhältnis zwischen Politik und Antipolitik. Dazu habe ich auch letztes Jahr einen Vortrag eingereicht, den ihr hier auch in der Mediathek findet, wenn euch das näher interessiert. Also das habe ich abgeleitet von dem Buch von Saul Newman. Der sagt eben, wenn man Politik definiert, dann schließt es automatisch was ein und was aus. Und was ist aber das andere, was es ausschließt? Er nennt da vor allem Utopie und Ethik. Ich würde sagen, es geht aber tatsächlich noch viel weiter. Also hier seht ihr so eine Art Ergebnis von meiner Forschung. Ich würde sagen, wenn man das andere außer Politik sieht, außer dem Rahmen, der gegeben ist, auf den sich Leute beziehen, also die Suche nach Alternativen, dann kommen wir zu Individuen, dem Sozialen, der Gesellschaft, Ökonomie, Gemeinschaft, aber auch Utopie, Ethik und Kultur und manchmal so die Vorstellung so einer ultimativen, letztgültigen Freiheit, die erreicht werden könnte. Das sind alles Suchbewegungen nach anderen Gebieten außerhalb des bestehenden Rahmens, andere gesellschaftliche Verhältnisse zu verwirklichen, ein Rausstreben eben aus dem, was da ist und den Aufbau von Alternativen. Und dazu kommt man zum Beispiel aus so einer Denkweise in Paradoxien. Stellt sich die Frage, ist Anarchismus an sich eine paradoxe Weise zu denken? Das war nämlich gerade der Vorwurf, den Karl Marx an Pierre-Joseph Proudhon gemacht hat, einen der ersten Anarchisten. Karl Marx hat gesagt, ja, Proudhon ist ja so ein Kleinbürger, der ist weder ein Proletarier, noch ist er irgendwie ein intellektueller Großbürger wie er selber, sondern er muss irgendwie rechtfertigen, dass es so dazwischen ist und sucht immer so ein gutes Gleichgewicht. Und das war auch tatsächlich so, ne? Der Proudhon, der hat eher so in Antinomien gedacht, von Kant her, also nicht so wie dialektisch wie Marx in der Tradition von Hegel, also das ist so ein Typenstreit, ne, in der Philosophie, kann man sich jetzt viel mit beschäftigen oder nicht, an sich ganz interessant, aber worum es hier geht, ist die Frage, oder ich habe mir die Frage dann gestellt, wie wäre das, was ist, wenn Marx tatsächlich recht hat, was ist, wenn Anarchismus eine paradoxe Denkweise wäre und das vielleicht tatsächlich ganz gut und interessant wäre? Ja, ich habe mich dann gefragt, ja, aber warum eigentlich nicht? Ne? Da gibt es ja verschiedene andere Leute. Hier seht ihr ein paar von auch relativ bekannten Denkern, wie Gilles Deleuze oder Michel Foucault, Cornelius Castoriadis, John Stuart Hall, ein Begründer mit der Cultural Studies, oder Jacques Rancière, auch ein wichtiger politischer Denker, Judith Butler, die Mitbegründerin des sogenannten Queer-Feminismus, oder auch Sigmund Baumann, der die Moderne in Ambivalenzen gefasst hat. Oder auch der Postmarxist Ernesto Laclau. Also all das sind Denker, die ganz interessant sein können oder einfach zu neuen spannenden Ergebnissen gekommen sind im Nachdenken über die Gesellschaft, in der wir leben. Und das tun sie einfach auch mit poststrukturalistisch informierten Ansätzen, die oft eben dem anarchistischen Denken sehr nahe stehen oder mit dem vermischt sind. Was ist denn so ein Paradox? Also Paradox wird etymologisch hergeleitet aus dem Griechischen von para, wieder, und doxa, Meinung. Also wieder die gewöhnliche Meinung gehend, unerwartet, unglaublich, sonderbar, dazu das Paradoxon, die Paradoxie, das dem geglaubten Gemeinten zuwiderlaufende, das scheinbar Widersinnige, ein Befund, der übliche Ansichten auf eine überraschende Weise zuwiderläuft. Dabei kann es sich um zutreffende oder nicht zutreffende Befunde handeln. Und das finde ich erstmal eine interessante Definition. Ne? Also Paradoxien überraschen uns. Ne? Sie stellen das in Frage, wie wir über die Welt denken. Sie sind deswegen was anderes als Heterodoxien. Also eine Heterodoxie ist einfach sozusagen eine Gegenmeinung, ne? Eine Gegensicht, eine abweichende Ansicht. Aber die Paradoxie, die versucht, unsere Meinung und Wahrheit insgesamt in Frage zu stellen. Verschiedene Aussagen können so gleichzeitig wahr sein, solange sie eben nicht plausibel aufgelöst werden. Und dann kann man aber das überprüfen. Es geht darum, schon diese Widersprüche auch aufzulösen. Ja, es geht schon darum, zu schauen, genau, wie lässt sich das auflösen? Aber richtige Paradoxien lassen sich eben nicht einfach auflösen, sondern zeigen, dass die Welt, in der wir leben, widersprüchlich ist, vor allem unsere Erfahrung als Menschen da drin. Unser Verstand ist begrenzt. Aber wir werden durch Paradoxien motiviert, ihn weiterzuentwickeln. Die Paradoxien im Anarchismus sind dann auch eng verwandt mit sowas wie der Dialektik, die ja auch von zwei Polen ausgeht. Aber im Unterschied dazu wird die Tatsache anerkannt, dass einige Fragen nicht aktuell aufgelöst werden können. Und das liegt aber in der Gesellschaft, in der wir leben. Zum Beispiel der scheinbare Widerspruch zwischen Einzelnen und Gemeinschaft, dass wir da ganz oft einen Widerspruch empfinden zwischen unserem persönlichen Bedürfnissen oder Interessen und Wünschen und dem, was eben die Gesellschaft will, ist eben Produkt der modernen Gesellschaft und lässt sich nur auflösen, wenn wir diese Gesellschaft weiterentwickeln. Paradoxie ist auch eng verwandt mit den Begriffen der Ambivalenz, ne? Also der Mehrdeutigkeit oder Ambiguität, der ja, Vieldeutigkeit, die auf innere Spannungen verweist. Außerdem glaube ich nicht, dass wir erst uns einen Plan machen und alle Widersprüche auflösen können, bevor wir dann ins Handeln kommen. Ich glaube vielmehr, dass Anarchistinnen auch so rangehen, dass sie sich in diese Widersprüche reinstürzen, da Erfahrungen machen, dann aber darüber reflektieren und diese Erfahrung und die Reflexion darüber ermöglichen tatsächlich erst die Auflösung oder die schrittweise Auflösung von Widersprüchen. Es geht übrigens auch nicht darum, jetzt jegliche Form von Wahrheit insgesamt abzulehnen, sondern einfach zu hinterfragen, wie entstehen denn Wahrheiten? Wie werden die gefunden? Wie kommen die zustande und welche Rolle spielt da auch Macht und Einfluss? Jetzt aber mal ein paar Beispiele von diesen Paradoxien. Ihr könntet zum Beispiel Stopp machen. Ich habe die mal nebeneinander gestellt und komme jetzt dann schon gleich zur ersten. Ne? Als ein Beispiel, was ich mal gefunden habe. Auf der einen Seite, Anarchistinnen wollen Herrschaft abbauen, ne? Das ist Herrschaft als zentralisierte, verfestigte Macht und überwinden letztendlich. Und das ist wahr, also das zeichnet den Anarchismus aus für sich genommen. Da, ansonsten müssten wir nicht drüber reden. Andererseits behauptet sich die Herrschaft eben durch Macht und wenn man sie abbauen will und überwinden will, dann bedeutet das, dass eine Gegenmacht aufgebaut werden kann. Und das ist eine echte Paradoxie zum Beispiel. Wie kann das funktionieren? Ne, einerseits eben Herrschaft überwinden zu wollen, andererseits eine Gegenmacht aufzubauen. Und es verweist darauf, dass da verschiedene Fragen im Hintergrund sind. Was ist überhaupt Macht? Wie kann sie emanzipatorisch angeeignet werden? Und wie wird verhindert, dass Macht wieder zur Herrschaft wird, wenn eine Gegenmacht aufgebaut wird? Also das sind die Fragen, die dann erst entstehen und die auch spannend sind. Es handelt sich aber um eine echte Paradoxie. Was anders wäre dieses zweite Beispiel, wenn man sagen würde, auf der einen Seite, Anarchismus ist eine benennbare Strömung der sozialistischen Bewegung, die in einer bestimmten Tradition steht. Und dann gibt es aber auch Menschen, die behaupten, ja, man kann das gar nicht definieren, Anarchismus vor allem irgendwie eine antiautoritäre Einstellung, Handlungsweise, das kann und sollte man nicht definieren. Geht das zusammen? Ne? Kann es auf der einen Seite eine bestimmte Strömung sein, kann man es auf der anderen Seite gar nicht definieren? Ist das eine Paradoxie? Ich würde sagen, nein, weil die zweite Aussage beruht auf falschen Hintergrundannahmen. Sie blendet eben aus, was Anarchismus historisch ist und die Menschen, die da eine Rolle gespielt haben, die Kämpfe, die geführt haben, ist auch nicht theoriebezogen. Ja, es gibt anarchistische Theorie und die sagt, dass Anarchismus durchaus was Bestimmbares ist. Das heißt nicht, dass ich das jetzt festlege, aber viele verschiedene Leute, die da mitdenken, entwickeln anarchistische Theorien. Und außerdem nur zu sagen, das ist eine antiautoritäre Einstellung, das halte ich für einen antiautoritären Reflex. Also so nach dem Motto, niemand soll mir irgendwas sagen und so weiter. Und das ist aber noch keine Form von Selbstbestimmung. Also das ist keine echte Paradoxie, sondern ein Scheinwiderspruch. Wir hatten zum Beispiel auch dies hier. Anarchisten halten sich nicht im Besitz von Wahrheiten und wollen daher niemand anführen auf der einen Seite und in der praktischen Erfahrung, Anarchistinnen sind durchaus der Ansicht, dass ihre Vorstellungen zutreffender, brauchbarer und richtiger sind als jene von Konkurrenten. Ist das ein Widerspruch, einerseits zu sagen, nee, wir haben nicht die Wahrheit, wir wollen niemanden anführen und andererseits dann doch so arrogant sich hinzustellen, zu sagen, wir können das schon besser als die anderen? Könnte man sagen, ja, scheint ein bisschen ein Gegensatz zu sein oder das erscheint mir auch so, wenn ich mit Anarchistin zu tun habe. Aber auch hier müssen wir gucken, was sind die Hintergrundannahmen? Also welches Wahrheitsverständnis wird da überhaupt angelegt? Wie wird Führung verstanden? Das sind Themen, die dann sich daraus ableiten. Und auf der anderen Seite, bewegen sie sich überhaupt auf einer Ebene? Also ist das eine vielleicht eher sozusagen ein Grundverständnis, sich nicht im Besitz der Wahrheit zu finden, aber das ist eine andere Ebene als die, wenn jetzt zum Beispiel in politischen Auseinandersetzungen dann verschiedene Strömungen miteinander konkurrieren. Also zwei verschiedene Ebenen, deswegen ja, vielleicht keine zumindest tiefgreifende Paradoxie. Und hier noch ein letztes Beispiel. Anarchistinnen sagen, dass man sich keine abstrakten Utopien ausmalen darf, sollte, weil die eben nicht an den realen gesellschaftlichen Verhältnissen andocken und weil solche abstrakten Utopien auch ins Totalitäre gewendet werden können. Und auf der anderen Seite wird auch gesagt, dass aus der bloßen Kritik am Bestehenden eben keine glaubwürdige Vision entwickelt werden kann, wie wir die Gesellschaft grundlegend transformieren können. Das scheint tatsächlich auch eine Paradoxie zu sein, ja. Also auf der einen Seite keine abstrakten Utopien zu zeichnen, auf der anderen Seite die Erfahrung, dass soziale Bewegungen bestimmte Visionen brauchen, wo es hingehen kann. Aber auch hier gibt es eben verschiedene Hintergrundannahmen. Also zum Beispiel erstmal die Annahme, ja, emanzipatorische Gesellschaftstransformation, die muss an den realen gesellschaftlichen Verhältnissen andocken, die kann nicht einfach nur von den Gedanken von ein paar Leute, was sie wollen, bestimmt sein. Und auch die Annahme, dass eben diese totalitäre Wendung nicht nur so eine hypothetische Gefahr ist, sondern tatsächlich eben ein Problem, wenn man vor allem in abstrakten Utopien denkt. Es stecken aber auch so implizite Forderungen dahinter auf der anderen Seite, ne? Nämlich, dass es eine glaubwürdige Vision braucht, um die Gesellschaft grundlegend zu transformieren. Davon bin ich auch überzeugt. Und dass auch die bloße Kritik am bestehenden Anarchisten nicht ausreichen kann, um so eine Veränderung anzustreben. Also jetzt habt ihr schon ein paar Eindrücke von Paradoxien, die im Anarchismus auftauchen können, und davon werde ich euch noch viel mehr vorstellen jetzt in diesem Vortrag. Aber hier an dieser Stelle ging es erstmal darum zu sagen, okay, das ist ein postanarchistischer Ansatz und ja, es lohnt sich, sich theoretisch auch in so eine Denkweise der Paradoxien zu begeben. Das kann interessant sein und zu wirklich neuen Erkenntnissen führen. Hier nochmal ein längeres Zitat von einer Philosophin, was ich euch vorlesen will, von Margaret Corso in einem Einführungsband über Paradoxien. Da schreibt sie: Indem sie Widersprüche zwischen einigen unserer rigidesten Überzeugungen ans Licht bringen, verlangen uns Paradoxien wichtige Antworten ab. Wenn wir ein vernunftgeleitetes Leben führen möchten, müssen wir auf paradoxe Widersprüche zwischen Überzeugungen reagieren, die wir für wahr halten. Das ist der Grund, warum es bei unserer Beschäftigung mit Paradoxien und ihren Lösungen um mehr geht als um bloßes Rätselraten. Wir bemühen uns damit um ein gedankenvolleres, ein stärker von unserer Vernunft geleitetes Leben. Weiterhin bergen Paradoxien inmitten scheinbar unproblematischer Bestandteile Konflikte. Paradoxien zwingen uns, neu zu überdenken, wie wir die Dinge sehen, weil sie aufdecken, dass sich zwei oder mehr alltägliche Auffassungen widersprechen und uns mit der Nase darauf stoßen, dass uns eine scheinbar makellose Argumentation in einen Widerspruch oder einen offenkundigen Irrtum verstricken kann. Mit anderen Worten, Paradoxien zwingen uns, in Frage zu stellen, ob unser intuitives Verständnis der Welt wirklich zutrifft. Genau, das fand ich sehr nett und macht, glaube ich, Lust, weiterzudenken an dieser Frage Paradoxie im Anarchismus. Und damit kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, als nächstes den Strömungen im Anarchismus. Jetzt habe ich euch schon einiges erzählt zum Verhältnis von Theorie, Anarchismus und auch zu Wissenschaften und dann zu diesem bestimmten Ansatz, den ich verfolge, dem Postanarchismus. Denn es geht hier in dem Vortrag ja um das Denken in Paradoxien und Spannungsfeldern. Und da finde ich es wichtig, auch mal zu diskutieren, wie kommen denn jetzt Leute wie ich überhaupt zu ihren Erkenntnissen und das offen zu legen, damit Leute das kritisieren können oder eben auch damit weitermachen können. Und eine interessante Sache, wo es jetzt ein bisschen praktischer wird, ist die Pluralität im Anarchismus. Denn es gibt verschiedene Strömungen im Anarchismus und der Anarchismus selber ist eben plural. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen, wie ihr hier in dem Schema seht. Könnt ihr auch kurz auf Stopp drücken, wenn ihr das Video als Videoaufnahme anschaut. Also, ihr seht, die oberen, das sind so individual-anarchistische Strömungen und auch nochmal so verschiedene. Und eine große ist zum Beispiel der Anarcho-Kommunismus und eine weitere der Anarcho-Syndikalismus. Aber es gibt eben auch noch andere wie den Insurrektionalismus oder eben Mutualismus, Kollektivismus. Es geht ja gar nicht darum, jetzt irgendwie alle Leute einzutüten oder so einen Stempel drauf zu machen und dass sie sich alle definieren und zuordnen sollen, sondern das ist einfach eine Beschreibung eben von Entwicklungen, von verschiedenen Strömungen, von Ideen, Ideengeschichte. Wann kann man von so einer Strömung sprechen? Ich würde sagen, wenn die eigene Gruppen haben, die sich darauf beziehen, die sich so bezeichnen oder in dem Sinne aktiv sind, wenn die eigene Publikationen haben, sowas wie Blogs oder Zeitungen, wenn sie eigene Grundbegriffe prägen, zum Beispiel ihr Verständnis von, was ist ein Individuum, was ist die Gesellschaft, was ist eine Institution, ne, das sind zum Beispiel umstrittene Begriffe. Und wenn es sich um anhaltende Tradition handelt, also nicht nur so eine Phase von 10 oder 20 Jahren, sondern vielleicht von 100 oder mehr. Ich glaube, wenn das gegeben ist, dann kann man sagen, doch, das sind ja eigene Strömungen. Es scheint ja was dran zu sein, dass Leute sich immer wieder darauf beziehen. Oft wird es dann so dargestellt, als ginge es da immer nur um bestimmte unterschiedliche Ideen, die diese Strömung dann unterscheiden. Also im Individualanarchismus zum Beispiel, ne, dass eben vor allem das Individuum betont wird, oder im Anarchokommunismus, dass eben vor allem die Gesellschaftsveränderung betont wird oder sowas in der Art. Das stimmt auch, aber ich würde ein bisschen eine andere Darstellung vorschlagen. Und zwar würde ich davon ausgehen, dass die eigentlich einen gemeinsamen Modus haben. Und das ist das Streben nach Autonomie. Das bedeutet, aus Herrschaftsverhältnissen rauszustreben und gleichzeitig Alternativen zu ihnen zu entwickeln. Denn Herrschaft ist zwar überall in der Gesellschaft, es gibt kein wirkliches Außen. Ja, wir können auf irgendeine einsame Insel ziehen oder sowas in der Art, aber dann ist die Herrschaft ja immer noch in uns. Und außerdem geben wir dann den Anspruch auf, die Gesellschaft auch grundlegend zu verändern. Also als Teil der Gesellschaft ist Herrschaft überall, oder wenn wir Teil der Gesellschaft sind, aber sie ist eben nicht überall gleich stark. Sie ist nicht eine Totalität in dem Sinne, dass sie überall gleich hinreicht. Es gibt Bereiche, die sind sehr stark von Herrschaft geprägt, und es gibt Bereiche, da ist die Herrschaft eben eher fern. Und deswegen sagen Anarchistinnen, weil beides gleichzeitig da ist, können wir rausstreben und gleichzeitig was anderes an die Stelle verwirklichen. Also das ist eben so ein kontinuierlicher Prozess, so ein Streben nach Autonomie. Und das passiert im Anarchismus eben in unterschiedlichen Ausprägungen, wie ihr hier jetzt seht. Also ne, die individualanarchistischen Strömungen, dann geht es vor allem um die Stärkung der Einzelnen. Wenn die sich selber stark machen und ermächtigen, dann sind sie gar nicht so angewiesen darauf, beherrscht zu werden. Oder im Mutualismus, Kollektivismus, der setzt eher so bei dem Sozialen an, also bei der Nachbarschaft, bei Kollektiven, wo Leute unmittelbar sowieso schon zusammenhängen, ne, sich sowieso schon ein Stück weit selber organisieren. Da kann man ansetzen und das anarchisieren. Oder im Syndikalismus, ne, da geht es eben vor allem darum, auch Gegeninstitutionen zu schaffen, die eine neue Gesellschaft schon beinhalten in den Syndikaten als Keimzellen. Im Anarchokommunismus eher noch so stärker den Netzwerkgedanke, wie Menschen über Grenzen und Milieus hinweg sich zusammenzuschließen, um die Gesellschaft zu verändern. Im Insurrektionalismus vor allem dieser Negation, dieser Angriff auf jede Form von Herrschaft in der Vorstellung, dass dann Freiheit entsteht. Und im Kommunitarismus oder kommunitären Anarchismus eben der Zusammenschluss in Alternativbewegungen, in Szenen, auch in Kommunen, die dann eben als Experimentierräume dienen, um eine neue Gesellschaft aufzubauen. Das sind unterschiedliche Strategien, die stehen auch teilweise in Konflikt miteinander, aber sie schließen sich nicht automatisch aus. Ich will darauf hinaus, dass es hier ein ähnliches Verständnis gibt von dem Streben nach Autonomie, und das ist das, was die verschiedenen Strömungen im Anarchismus eigentlich zusammenhält. Und auch das können wir begreifen, wenn wir in Paradoxien denken. Denn der Anarchismus ist eben etwas Bestimmtes, aber er ist auch plural. Und das kann man denken, wenn man diese Paradoxität anlegt. Genau. Das betrifft dann aber auch nicht nur den Anarchismus im engeren Sinne, sondern auch eine Pluralität in jeder sozialen Bewegung. Da kommen verschiedene Menschen, verschiedene Gruppen, verschiedene Strömungen zusammen. Deswegen ist es ja eine soziale Bewegung und nicht nur eine Splittergruppe, weil eben verschiedene Leute sich zusammenschließen. Und das ist wichtig, dann Spannungen und Konflikte auszuhalten, dieser verschiedenen Standpunkte, die natürlich auch entstehen. Da kommt es auch zu Streit, und das ist normal, und der ist auch gut, weil daran können wir wachsen und uns weiterentwickeln. Es geht darum, dass dieser Streit konstruktiv und solidarisch ausgetragen wird, um gemeinsam zu wachsen. Und dabei bedeutet das, die Differenzen, also die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen und Strömungen, dass sie erstmal anerkannt werden müssen, dass erstmal gesagt werden sollte, okay, ihr kommt aus einer anderen Tradition als wir wollen die verstehen und euch respektieren, und dann haben wir vielleicht auch Kritik aneinander, aber die Kritik macht sich an bestimmten Handlungen fest und nicht daran, dass ihr einfach sozusagen aus einer anderen Strömung kommt oder aus einem anderen Hintergrund. Das bedeutet, wir brauchen keine einheitliche Organisation, keine einheitlichen Definitionen oder Aktionen, die dann alle machen, die angeblich die richtigen an sich sind. Das ist gut, wenn es da ganz unterschiedliche gibt, aber um das möglich zu machen, um trotzdem was Gemeinsames zu erschaffen, braucht es geteilte Grundlagen, braucht es die Bezugnahme aufeinander und auch eine Koordinierung dieser verschiedenen Gruppen. Genau, da ist ein Ansatz eben die anarchistische Synthese oder auch der Anarchismus ohne Adjektive, der eben nicht so stark die Ideologien halt in den Vordergrund stellt, sondern eben vor allem die Praktiken, was machen die Leute. Neben dieser Pluralität, diesem Modus des Strebens nach Autonomie, gibt es auch Kontroversen im Anarchismus, und zwar Kontroversen als im Sinne von kontroverse Debatten, die sich nicht einfach auflösen lassen. An denen spalten sich auch Anarchistinnen oder eben Leute, die mit solchen Gedanken unterwegs sind, weil es sehr grundlegende Fragen sind, die aus der Gesellschaftsform, in der wir leben, hervorgehen. Vier solcher Kontroversen habe ich jetzt mal genannt. Die erste ist eine recht klassische auch, dieses Spannungsfeld zwischen Individuum und Kollektiv, zwischen Einzelnen und Gemeinschaft. Wie können die Einzelnen gemeinschaftlich orientiert werden? Wie können wir Gemeinschaften aufbauen, die die Menschen nicht zwingen, sondern sie freiwillig partizipieren lassen? Dazu habe ich auch einen Text geschrieben, ein bisschen einen wissenschaftlicheren, den seht ihr hier auch auf der Folie, könnt ihr auch im Internet aufrufen, wo es um die Kunst, freiwillig gemeinsam zu sein, geht. Also scheinbar ist das ein gefühlter Widerspruch zwischen Individuum und Kollektiv, der mit der Gesellschaft zu tun hat, in der wir leben. Und da kann man unterschiedliche Positionen haben. Eine zweite große Kontroverse ist die Frage der Legitimität der Gewaltanwendung. Ich nenne es auch die Gretchenfrage im Anarchismus, weil daran werden Bewegungen auch immer wieder gespalten oder versucht zu spalten. Wenn gesagt wird, wir wollen eine gewaltfreie Gesellschaft, ist es natürlich schon halbwegs konsequent, dann auch zu sagen, wir bedienen uns keiner gewalttätigen Mittel. Und wer das konsequent macht, stellt sich dann auf den Standpunkt des Anarcho-Pazifismus, also der Ablehnung von jeder Form von Gewaltanwendung. Auf der anderen Seite können wir sagen, Gewalt ist eine Tatsache in der Gesellschaft, in der wir leben, und sie einfach zu akzeptieren, bringt auch nicht weiter. Das heißt, es ist wichtig, dass Menschen dagegen aufbegehren. Außerdem kann es auch recht privilegiert sein, zu sagen, okay, ich halte mich da einfach raus, sondern unter Umständen kann es möglich sein oder gewinnbringend sein, auch Gewalt anzuwenden, um soziale Kämpfe zu führen. Und wer das eben konsequent betreibt, das sind dann eben eher die Leute, die sich auf den sogenannten Insurrektionalismus beziehen, den aufständischen Anarchismus, wenn man so will. Das alles ist eine große Debatte, da gibt es ganz viele Positionen dazwischen, aber ihr seht schon, das ist natürlich ein sehr starkes, kontroverses Thema. Die dritte große Kontroverse, die ist hier ein bisschen kompliziert formuliert. Ich habe das als anti-metaphysische Bezüge im holistischen Weltbild bezeichnet, als eine Linie, an der sich Anarchisten spalten. Das klingt sehr kompliziert, eigentlich ist es das gar nicht. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die uns entfremdet. Wir sind entfremdet von uns selbst, von unseren Mitmenschen, von der Natur, von den Produkten, die wir erzeugen. Da ist Karl Marx' Entfremdungsbegriff tatsächlich ganz gut. Und eine Reaktion vieler Menschen auf diese Entfremdung ist, dass wir uns verbunden fühlen wollen, in Gemeinschaft oder mit uns selbst verbunden oder auch mit der Natur verbunden oder sowas in der Art. Und das ist oft so dieses Feld, das dann von Religionen besetzt wird. Ja? Das Bedürfnis der Menschen, verbunden zu sein in einem Zustand der Entfremdung. Und im Anarchismus gibt es auch hier wieder beides. Einerseits die ganz grundlegende Ablehnung von Religion und auch Spiritualität, weil gesagt wird, das überdeckt doch eigentlich bloß diese Problematik der Entfremdung, und die müssten wir angehen, indem wir die Gesellschaft verändern. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Bejahung von Spiritualität in einem weiteren Sinne, also von der Suche nach Sinn in der Welt und so weiter. Und das ist auch wichtig zu betonen. Zum Beispiel gibt es auch Leute mit anarchistischen Gedanken, die nicht so aus diesem westlich-europäischen Kontext kommen, zum Beispiel indigene Gruppen in den Amerikas, die sich zum Beispiel auch auf ihre Spiritualität beziehen und das in Widerstand gegen Staat und Kapitalismus zum Beispiel münden lassen. Also auch hier gibt es beide Positionen oder sogar religiösen Anarchismus und auch viel dazwischen. Und die vierte große Kontroverse, die ich jetzt rausgesucht habe, ist das Natur- und Technikverständnis. Auch da kann man sehr unterschiedlich das sehen, was Natur und was Technik sind. Also zum Beispiel auf dem einen Punkt eine Ablehnung tatsächlich von Technologie und auch von Zivilisation, der sogenannte Primitivismus. Leute, die sagen, das ist an sich ein Problem, schon über den Kapitalismus und über den Staat hinaus schafft Technik hierarchische Verhältnisse und zerstört Natur. Auf der anderen Seite gibt es aber im Anarchismus auch Leute, die eine ganz starke Technikaffinität haben. Ne, könnte man als Cyber-Anarchismus bezeichnen, sicherlich auch im Umfeld der ganzen Hacker-Szene und so weiter. Und auch hier wieder viel dazwischen. Ne, die Frage, inwiefern Herrschaft in Technologie eingeschrieben ist, ist eine ganz wichtige Frage, die aber nicht die eine Auflösung hat, sondern die es zu diskutieren gilt. Da gibt es verschiedene Standpunkte. Im Endeffekt geht es darum, mit diesen Kontroversen zu sagen, okay, wir leben in einer komplexen Welt, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wir leben aber auch unter widersprüchlichen gesellschaftlichen Bedingungen. Wie können wir die meistern? Wie können wir die meistern, ohne einerseits in Beliebigkeit zu verfallen, dass alles egal wäre, oder in den Fundamentalismus, der ja gerade Produkt dieser Komplexität der Welt ist? Wie können wir diese Widersprüche aushalten und was damit machen, ohne einerseits in so eine liberale Toleranz zu verfallen, wo wir sagen, ja okay, die Leute sind halt so und so weiter, das musst du alles akzeptieren. Oder auf der anderen Seite so eine arrogante Rechthaberei an den Tag zu legen, dass wir einfach alles wüssten. Es gilt, Kontroversen und verschiedene Standpunkte auszuhalten, zumindest für so eine undogmatische Position, die ich hier vertrete, um daran gemeinsam zu entwachsen. Und das ist nicht einfach nur so ein schöner Wunschtraum, wo ich denke, hey, das wäre doch netter, wenn wir uns einfach mehr zuhören und besser verstehen, sondern was mich hier motiviert, daran zu denken, ist tatsächlich die Frage, wie können wir erfolgreiche soziale Bewegungen aufbauen, die tatsächlich die Gesellschaft libertär-sozialistisch verändern. Und das sollte auch meiner Ansicht nach ein anarchistischer Anspruch sein, das auszuhalten, um in diesen Kontroversen gemeinsam mehr zu werden und Dinge voranzubringen, trotzdem Herrschaft sehr stark ist und vieles eigentlich dagegen zu sprechen scheint, gibt es, glaube ich, die Möglichkeit dieses Ausblicks auf eine libertär-sozialistische Gesellschaft, für die viele Anarchistinnen kämpfen. Ich habe euch jetzt was erzählt über die Pluralität im Anarchismus, die selbst erklärungsbedürftig ist, weil es nicht so selbstverständlich ist, dass eine Strömung, die in sich so heterogen ist, trotzdem eben als was Bestimmtes bezeichnet werden kann. Und da habe ich argumentiert, dass es dieses Streben nach Autonomie ist als ein Modus, der verschiedene anarchistische Strömungen letztendlich zusammenbringt, aber eben nicht unter einen Hut bringt, aber eben als etwas Gemeinsames verstehen lässt. Und das andere Thema über diese verschiedenen großen Kontroversen, ne, da habe ich eben davon erzählt, dass sie sich nicht einfach auflösen lassen, diese anhaltenden kontroversen Streitpunkte, weil die aus der Gesellschaftsform hervorgehen, in der wir leben und deswegen nur mit dieser aufgelöst werden können. Und jetzt geht es nochmal um Paradoxien im eigentlichen Sinn im Anarchismus. Davon habe ich schon gesprochen, ne, dieses Spannungsfeld zwischen Politik und dem, was Politik nicht ist oder ausschließt, der Antipolitik, Utopie, Ethik und andere Sachen, die ich vorhin genannt habe. Aber dazu gibt es einen eigenen Vortrag, den ich letztes Jahr gemacht habe, den könnt ihr euch gerne in der Mediathek noch anschauen. Ein anderes eher politisch-philosophisches Thema, wenn man so will, ist dieses Wechselverhältnis von Chaos und Kosmos. Chaos, da gibt es zum Beispiel dieses Symbolbild, habe ich da gefunden, ne, wird so im Eltern-Mindset wird unterstellt, dass Kinder das irgendwie verursachen bei sich im Zimmer und so weiter, aber so ist der Mensch ja nicht nur. Menschen ordnen die ganze Zeit die Welt an, wie das andere Symbol zeigt. Sie ordnen die Welt und wirken der Entropie entgegen, dem Auseinanderdriften von verschiedenen Dingen. Auch das kennt ihr von euch zu Hause in der Bude. Ja, man räumt alles auf und irgendwie 3 Tage später liegt es wieder rum. Man muss es wieder sortieren. Und das ist das, was auch unter anderem menschliche Tiere machen in der Welt. Die Dinge zu sortieren, da Sachen zu bauen, zu schaffen. Und beide Seiten sind Bestandteil des Anarchismus. Es ist wichtig, dass der Anarchismus die Anarchie ein Chaos in die Welt bringt, um verfestigte Strukturen in Frage zu stellen, um die Dinge durcheinander zu bringen. Denn ohne eben dieses Aufwirbeln gibt es keine Entwicklung. Und das ist wichtig, gerade in so einer sehr schnellen Zeit, die trotzdem so eine feste Herrschaftsordnung hat wie unsere heutige, die Dinge aufzuwirbeln und in Frage zu stellen und auch anders einfach nochmal anzusehen. Und andererseits bedeutet Anarchismus, Welt aufzubauen, Gesellschaft aufzubauen. Das ist das andere Symbolbild. Und in diesem Wechselverhältnis, Chaos und Kosmos sind aufeinander bezogen, entstehen Konzepte der Selbstorganisation. Denn das ist die eigentliche Frage, wie kann man das zusammendenken? Ordnende Strukturen, die sich nicht verfestigen, sondern weiterentwickeln lassen und die eben vor allem nicht durch Zwang entstehen, sondern durch die freiwillige Assoziation von Leuten, die sie schaffen. Das ist das Wechselverhältnis von Chaos und Kosmos. Beides sind Seiten im anarchistischen Denken und ein Grundthema da drin auch. Und das setzt sich fort bei der Frage, von Anarchie und libertärem Sozialismus. Bestimmte Gesellschaftsformen sind ja historisch gewachsen und auch erkämpft worden. Die fallen nicht vom Himmel, sondern Menschen setzen sich dafür ein in verschiedene Richtungen. Wir haben hier eine Art von liberaler Demokratie. Das heißt, es gibt bestimmte Rechte und Freiheiten, politische und soziale Rechte, die Menschen erkämpft haben. Und das ist wichtig, weil es etwas Besseres ist als eine Autokratie wie in Russland oder der Türkei oder in China, wo eben einzelne Klicken halt letztendlich vor allem direkt herrschen. In der liberalen Demokratie funktioniert es anders. Die funktioniert viel stärker durch die Partizipation von Menschen. Aber sie ist nicht davor gefeit, in Autokratie zurückzufallen. Genauso wie Menschen in Autokratien eben für die Demokratisierung ihrer Gesellschaft und für ihre Menschenrechte kämpfen, so wie zum Beispiel auch im Iran jetzt aktuell. Und das ist eine permanente Auseinandersetzung. Doch Anarchistinnen beziehen sich eben nicht vor allem dann auf die liberale Demokratie, die sie verteidigen wollen, vor der Gefahr, da eine Autokratie abzurutschen, sondern sie wollen eine andere Gesellschaft erkämpfen. Und die kann man als libertären Sozialismus bezeichnen. Unter Sozialismus verstehe ich hier vor allem die Angleichung im ökonomischen Bereich, ne, dass Menschen über das gleiche Eigentum verfügen beziehungsweise das haben, was sie brauchen und produzieren können nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen. Eine Angleichung im politischen Bereich, dass alle Menschen mitbestimmen können bei den Dingen, die sie betreffen. Und eben eine Angleichung in der Würde der Menschen, denn die Gesellschaft, in der wir heute leben, ermöglicht nicht allen Menschen ein würdevolles Leben. Und darum geht es im libertären Sozialismus, eine Ethik zu verwirklichen oder ein ethisches Leben zu verwirklichen. Und libertär ist eben diese Form von Sozialismus, weil sie nicht durch den Staat durchgesetzt wird, sondern eben als Graswurzelbewegung von unten in ganz vielen verschiedenen Bereichen sich ausdehnt und wächst. Also es ist die Frage, wie transformiert man eine liberale Demokratie zu einem libertär-sozialistischen Gesellschaftssystem? Und auch das steht in einem Wechselverhältnis. Es muss daraus hervorgehen und soll aber einen qualitativen Unterschied machen. Ich finde es wichtig, dass wir uns auf so eine andere Gesellschaftsform fokussieren als emanzipatorisch gesinnte Menschen, weil wir eine Vision meiner Ansicht nach brauchen, wie die Dinge anders werden können. Und das ist auch entscheidend in unserer heutigen Zeit, wo die Krisen sich dermaßen verdichten, dass es immer greifbarer, immer logischer wird, zu sagen, wir kommen woanders hin. Ich würde die Menschen sogar auffordern zu sagen, ja, wir sind der Great Reset, wir schaffen eine andere Gesellschaft, wir treten für soziale Revolution ein. Und das bedeutet sehr viel, in sehr vielen Bereichen die Gesellschaft umzuändern. Und jetzt kommt aber das interessante Wechselfeld zur Anarchie rein. Weil selbst wenn wir sagen, okay, die Gesellschaft lässt sich grundsätzlich verändern und das gelingt durch soziale Kämpfe, durch Menschen, die sich organisieren, wird auch eine andere, qualitativ andere Gesellschaftsform wieder in Frage gestellt werden. Es gibt immer wieder Anarchie, die jede Form von auch neuer Ordnung in Frage stellt, weil bestimmte Menschengruppen nicht berücksichtigt werden, weil bestimmte Probleme weiter bestehen, weil neue Hierarchien vielleicht entstehen. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass Anarchie jede Form von verfestigter Ordnung in Frage stellt, ein Stück weit auch aus Prinzip, damit sie sich eben nicht zu einer Herrschaftsordnung verfestigt. Und insofern besteht eben Gesellschaftsordnung als libertärer Sozialismus und Anarchie in einem spannenden Wechselverhältnis und bedingt sich, glaube ich, beides. Gesellschaftsentwicklung ist auch nie abgeschlossen. Es gibt da nie das eine Endziel letztendlich, worauf das hinausläuft, sondern sie ist ein Prozess, der immer anhält und den wir aber in bestimmte Richtungen vorantreiben können. Eine weitere Paradoxie ist die mit der konkreten Utopie. Konkrete Utopie soll auch eine Mischform sein zwischen abstrakter Utopie und Realpolitik. Von abstrakten Utopien habe ich vorhin ja schon mal gesprochen. Das scheint eben ein Problem, oder Anarchistinnen sehen das als ein Problem an, ne, zu sagen, das und das ist die Utopie, das müssen wir erfüllen, weil das kann anderen dann aufgezwungen werden, wenn man meint, das ist an sich die Form, wie wir es einrichten müssen. Oder es bleibt eben einfach nur so ein Wolkenschloss, was nicht andockt an den realen Verhältnissen. Auf der anderen Seite sagen Leute, okay, deswegen müssen wir gerade nur die Realpolitik betreiben. Wir müssen Verbesserungen halt schaffen unter in dem, was da ist, weil das nun mal der Weg ist, wie wir handlungsfähig werden. Die Vorstellung von konkreter Utopie ist aber was dazwischen. Sie sagt, ja, wir brauchen Entwürfe, wo wir hingelangen können, ohne die einfach festzuschreiben. Mehr als Orientierungsmarken. Da gibt es zum Beispiel das relativ schöne Buch von Eric Olin Wright, Reale Utopien. Auch ein marxistischer Denker, der aber stark in seinem Denken auch ins Anarchistische geht, würde ich sagen, der nennt diese beiden Sachen unter anderem die Montracon-Kooperativen, wo 40.000 Leute arbeiten, in Spanien, vor allem im Baskenland, also Kollektivbetriebe, die sich zusammenschließen und parallele Ökonomiestrukturen schaffen, oder Wikipedia als Open Source unkommerzielles Lexikon, eigentlich auch faszinierend, dass Leute sowas schaffen können, auch eine konkrete Utopie, weil sie Menschen Zugang zu Wissen ermöglicht und auch das eben relativ hierarchiearm generiert. Genau, also solche Sachen sind konkrete Utopien und daran können wir uns orientieren letztendlich. Die dürfen und müssen auch gar nicht perfekt sein. Es geht einfach darum, überhaupt Beispiele zu haben, wie es anders werden kann. Und solche Beispiele finden wir auch in Zwischenräumen. Zwischenraum ist ein Begriff, der auch so in so links-emanzipatorischen Theorien in den letzten Jahren wieder stärker diskutiert wird, zum Beispiel bei Bini Adamczak oder Eva von Redeker, die sich auf Beziehungsweisen halt stützen. Und ich denke, das ist genau dieses Denken in Zwischenräumen, was da wieder eine Rolle spielt. Und Zwischenräume sind auch eine Mischform zwischen einer angeblichen Totalität der Gesellschaft, die wir nicht verändern könnten, denn Anarchisten sagen, nein, wir können Gesellschaft verändern, sie ist nicht total und wir müssen sie auch nicht total überwinden. Es gibt bereits Alternativen, die wir ausweiten können, aber nicht jede alternative Form ist deswegen emanzipatorisch oder genügt anarchistischen Ansprüchen. Also nur, dass irgendwas anders gestaltet wird, ist noch kein Kriterium dafür, dass es auch anarchistisch ist und in eine libertär-sozialistische Richtung geht. Das heißt, es muss vor allem auch darum gehen, mit Alternativen die Gesellschaft wiederum insgesamt zu verändern. Und das sind die Zwischenräume, die nicht nur kleine abgeschlossene Bubbles sind, in denen Leute was anderes machen, sondern eben Räume, die wirklich Beispiele liefern, wie die Gesellschaft insgesamt verändert werden kann. Also hier zum Beispiel sowas wie solidarische Landwirtschaft, natürlich auch verwandt mit den konkreten Utopien. Ne? Menschen schaffen andere Arbeitsbeziehungen, sie schaffen anderes, konvivales, gesellschaftliches Naturverhältnis, also ein Miteinander mit der nichtmenschlichen Welt, und das passiert da konkret. Oder natürlich im Anarchismus auch sehr wichtig, die ganze Hausbesetzungsbewegung, die Freiraumbewegung, hier zum Beispiel ein berühmtes besetztes Haus des Ungdomshuset in Kopenhagen, was 2007 geräumt wurde. Ich habe das jetzt genommen, weil das eben ein großes oder ein bekanntes Beispiel einfach ist für so einen Freiraum, der wirklich enorm wichtig ist, um Alternativen vor Ort zu schaffen. Dann die direkte Aktion, auch die ist meiner Ansicht nach und dieser Perspektive nach eine Zwischenform, eine Mischform zwischen einem ethischen Handeln und einem politisch-strategischen Handeln. Es geht darum, Dinge direkt zu verändern, direkt anzugehen, und das ist motiviert davon, ja, die Dinge anders zu machen, also von einer ethischen Haltung, aber trotzdem das nicht nur für sich selber zu haben, sondern tatsächlich einzugreifen und Dingen zu begegnen. Hier, wie in diesem Beispiel bei Castor Schottern, das war eine ziemlich bekannte Aktion im Wendland 2011. Da lassen sich sicherlich ganz, ganz viele andere Beispiele noch finden, aber das war zum Beispiel so ein großer Aufruf zu direkten Aktionen, ein direkter Eingriff, Dinge zu verändern. Und eine Mischform eben getrieben von diesem ethischen Handeln, aber nicht der Weg über die Politik, nicht eben das strategische Denken, sondern eben eine direkte Veränderung der Dinge. Dann auch die soziale Revolution als Mischform von sozialer Evolution und politischer Revolution. Auch da habe ich vor 2 Jahren einen Vortrag gemacht hier beim CCC, auch den findet ihr in der Mediathek. Das würde ich heute wahrscheinlich ein bisschen anders schon wieder denken, aber bei dieser Grundthese bleibe ich auf jeden Fall dabei. Soziale Revolution kann als Mischform von sozialer Evolution, politischer Revolution gefasst werden. Sie will Gesellschaft insgesamt verändern und auch zielgerichtet verändern, aber eben nicht über die Übernahme der Staatsmacht, sondern eben auf anderen Wegen, indem sie sich auf andere Gebiete bezieht. Ja, hier nochmal eine Folie zu anarchistischen Transformationskonzepten, die damit einhergehen, aber das ist, wie gesagt, nochmal ein Thema an sich. Und dann hätten wir noch das Thema der Dekonstruktion, also eine Mischung aus Konstruktion und Negation. Beides ist wichtig im Anarchismus. Es gibt Strukturen der Herrschaft, die dem im Wege stehen, dass wir Alternativen entwickeln können. Da ist es schon das Gesamtding sozusagen. Ja, wir können Unterschiede machen, wir können andere ökonomische Verhältnisse schaffen oder nicht patriarchale Verhältnisse unter den Geschlechtern und so weiter, aber sie leben eben immer noch in Herrschaftsstrukturen. Das Patriarchat ist immer noch dominant oder der Kapitalismus oder der Staat. Und darin können wir Alternativen aufbauen, aber das ändert erstmal noch nichts daran, dass es diese Struktur insgesamt zu überwinden gilt. Deswegen braucht es die Negation im Anarchismus. Und andererseits steht Anarchismus für den Aufbau von Alternativen, also die Konstruktion, die Neuschöpfung von Gesellschaft. Wie man das zusammendenken kann, ist manchmal schwierig oder es wird als so ein großer Gegensatz dargestellt, aber besonders gut wird es in jüngster Zeit wieder in der sogenannten abolitionistischen Bewegung gedacht. Also wo gefordert wird, Gefängnisse und Gefängnisse, Polizei und auch rassistische Diskriminierung komplett abzuschaffen. Für viele Leute heute völlig unvorstellbar, wie soll das gehen in einer Gesellschaft ohne Gefängnisse, ohne Polizei? Das können sich die meisten nicht vorstellen, aber diese Forderung ist total vernünftig. Man kann sehr gut argumentieren, dass diese repressiven Institutionen des Staates letztendlich viel mehr Schaden verursachen, als sie eigentlich beheben und eigentlich auch ganz andere Funktionen haben, als sie vorgeben, nämlich nicht Dinge wieder gut machen oder Menschen in Gesellschaft zurückzuführen oder Kriminalität zu bekämpfen, sondern eigentlich vor allem Armut zu kriminalisieren und Dinge zu verdrängen. In dieser abolitionistischen Bewegung wird es eben sehr schön zusammengedacht, weil die eben nicht auf der einen Seite halt sagen, ja, wir wollen Gefängnisse und Polizei direkt abschaffen, aber das wirft natürlich auch die Frage auf, wie stellen wir denn Gerechtigkeit her? Wie stellen wir Sicherheit her in unseren Gemeinschaften, in unseren Communities? Und darum müssen wir uns dann trotzdem auch kümmern. Was passiert mit Menschen, die den Konsens überstreiten oder auch gewaltsam werden? Wie geht man damit um, wenn nicht durch Strafen, wenn nicht durch Wegsperren? Und das sind die eigentlich interessanten Fragen. Für die gibt es ein paar Antwortversuche, nicht die Lösungen. Aber die Frage ist tatsächlich interessant und verweist auf dieses Spannungsfeld von Konstruktion und Negation, was im Anarchismus gedacht wird. Dann noch das Thema des Ziel-Mittel-Verhältnisses, also die Abwägung, welche Mittel wählen wir, um welche Ziele zu erreichen. Auch da gibt es zwei Pole. Das eine wäre der Selbstzweck. Das bedeutet, Menschen erschaffen Strukturen, sowas wie ein autonomes Zentrum, was den Zweck hat, vielleicht eben bestimmte Leute zu prägen, auch so ein Zwischenraum zu sein, ein Raum zu sein, wo Menschen sich versammeln und organisieren können. Aber nach ein paar Jahren kann er unter Umständen einfach zu einem Selbstzweck werden. Da gibt es dann halt vielleicht nur noch Subkultur, so schön Punkrock-Konzerte und so weiter auch sind. Verliert es dann den eigentlichen Anspruch zu sagen, wir haben diesen Raum, um bestimmte Ziele zu erreichen. Auf der anderen Seite steht eben diese Ansicht, dass der Zweck die Mittel rechtfertigen würde, wie das bei Faschisten oder auch bei Bolschewisten zum Beispiel so ist, dass gesagt wird, ja okay, wir wollen dieses Ziel erreichen und deswegen sind alle Mittel gerechtfertigt, das durchzusetzen. Das denken Anarchistinnen nicht. Sie denken, dass die Mittel den Zielen entsprechen sollen. Aber es ist eben nicht so, dass wir das einmal gefunden haben. Es ist nicht so, dass wir einmal damit fertig sind, sondern es gilt immer, beides zu vermitteln. Immer wieder zu überprüfen, welche Mittel wählen wir, um welche Ziele zu erreichen. Und auch unsere Vorstellung von Zielen verändern sich auf dem Weg, den wir gehen. Und schließlich, als letzten Punkt, etwas, was ich Convoyeur-Garde genannt habe, so ein bisschen als so analog zu einer Avantgarde. Ja, Avantgarde bedeutet ja vorangehen. Aber Anarchistinnen wollen eben soziale Bewegungen gar nicht anführen. Und gleichzeitig sind sie nicht nur auf der Position, nur zu beobachten, sondern sie bringen sich aktiv ein. Und deswegen habe ich dieses Wort von dem französischen Convoyeur begleiten genommen. Was ist die Rolle von Anarchistinnen? Das ist die eigentliche Frage, die dahinter steht, wenn sie weder nur beobachten, noch soziale Bewegungen anführen wollen. Ich denke, sie wollen die motivieren, sie wollen organisieren und Menschen unterstützen, vor allem auch welche, die nicht privilegiert sind. Sie wollen eine libertär-sozialistische Inspiration geben. Ja? Also wohin können diese Kämpfe führen? Ja? Und damit auch eine Orientierung auf sozialrevolutionäres Handeln und auf eine emanzipatorische Ausrichtung, also die Herrschaft abzubauen und das auf eine selbstreflektierte Weise zu tun. Das ist so dieses Konzept, was ich jetzt mal Convoyeur-Garde genannt habe, im analog zu einer Avantgarde, die auf die Rolle der Anarchistin verweist. Worum geht es bei all dem, was ich euch erzählt habe? Es geht um Denken und Handeln in Widersprüchen und Spannungsfeldern. Ja, das ist ja ein Vortrag aus der politischen Theorie und vielleicht etwas abstrakt für manche von euch, aber mir ging es dir darum, euch eine bestimmte Weise zu denken darzustellen, die etwas über den Anarchismus aussagt, die uns Anarchismus besser verstehen lässt, die aber selber auch in sich anarchistisch ist, meiner Ansicht nach. Wie denken wir über die Dinge nach? Wie begreifen wir die Welt? Und das ist eine Voraussetzung dafür, sie emanzipatorisch zu verändern. Denken und Handeln in Widersprüchen und Spannungsfeldern ist eine Herausforderung in unserer Zeit, die wichtig ist für Menschen, die aktiv sind in sozialen Bewegungen, in denen es einfach ja, verdammt kompliziert ist, tatsächlich diese Gesellschaft zu verändern und Herrschaft abzubauen und zu überwinden. Und das ist aber die Aufgabe unserer Zeit. Es lohnt sich dafür zu kämpfen und Menschen weltweit tun das. Und damit stehen sie in langen Traditionen von widerständischen Geschichten. Gerade moderne Gesellschaften sind komplex. Ja, die Welt ist groß, das ist eine Tatsache, würde ich sagen. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute einfach darauf klarkommen, das akzeptieren, anstatt in so einen Fundamentalismus oder eine Beliebigkeit zu verfallen. Auch soziale Bewegungen sind pluralistisch und das ist gut so, das sollen sie sein. Wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, bedeutet das, dass wir viele Menschen zusammenbringen sollten, dass wir mehr werden wollen, aber dass auch ein qualitatives Wachstum gleichzeitig ist. Und das geht nur, so ein qualitatives Wachstum, in dem Differenzen diskutiert und auch ausgehandelt werden, ohne jetzt die Pluralität zu untergraben. Widersprüche, Spannungsfelder, da geht es aber auch um die Zielvorstellung im Anarchismus, ja, weil die besteht in der Verwirklichung einer Gesellschaftsform, die vielfältig ist, die vielen verschiedenen Lebensformen, Organisationsformen und so weiter Raum gibt, die Menschen sich selbstbestimmt geben. Und das richtet sich gegen so einen liberalen Multikulturalismus auf der einen Seite, der Minderheiten konstruiert, um sie dann gegeneinander auszuspielen und sie beherrschbar zu machen. Und es richtet sich auch gegen eine nationalistische Homogenität eines vermeintlichen Volks von Gleichen. Dagegen richtet sich eben der Ansatz eines Denkens in einer anarchistischen Vielfalt. Widersprüche sind aber nicht einfach so gegeben, weil die Welt nun mal nur komplex ist, sondern sie sind auch direkte Folge von Herrschaftsverhältnissen. Nämlich als Antagonismen, als grundsätzliche Gegensätze, die Herrschaft uns beschert, zum Beispiel eben der Gegensatz von Staat und autonomer Gesellschaft in der politischen Dimension, der von Kapitalbesitz und Lohnarbeit in der ökonomischen Herrschaftsdimension, in den Geschlechterverhältnissen, ne, die eben patriarchal ist, ne, die Heteromänner gegen alle anderen Geschlechter und Begehren setzt, gegen Race, gegen die Trennung von Natur und Kultur. Ne, da entstehen Widersprüche aus der Form von Herrschaftsverhältnissen, in denen wir leben. Und die gilt es zu überwinden, das strebt der Anarchismus an. Und dafür dient dieses Denken hier mit, was ich entwickelt habe. Es bedeutet, dass wir die Bedingungen begreifen in der Gesellschaft, in der wir heute leben. Es bedeutet aber nicht jetzt irgendwie, dass alles dies, das einerseits anderes ist und alles irgendwie nur vermischt wird. Also der Anarchismus will jetzt keine Mischung zwischen sozialistischen und kapitalistischen Formen oder eben zwischen Staat und autonomer Gesellschaft oder sowas in der Art. Nein, er will Kapitalismus und Staat und Patriarchat, Naturbeherrschung und weiße Vorherrschaft grundlegend überwinden und damit eben auch die Widersprüche in der Gesellschaft. Aber um das tun zu können, gilt es zu begreifen, ja, wie wir in widersprüchlicher Gesellschaft leben. Und das auf eine undogmatische Weise zu tun, also nicht über den Weg des Fundamentalismus, der an sich meint, die Wahrheit gepachtet zu haben, braucht es ein Set von Werten, Organisationsprinzipien und auch theoretischen Grundsätzen. Das seht ihr hier, ne, viele Begriffe, auf die ich an dieser Stelle auch nicht eingehe, weil auch dazu habe ich letztes Jahr einen Vortrag gemacht, den ihr in der Mediathek abrufen könnt. Da geht es um so eine Broschürenreihe für ein neues anarchistisches Bewusstsein, wo ich unter anderem mich auf diese Begriffe beziehe und euch an dieser Stelle halt vor allem mitgeben will, Anarchismus ist was Bestimmtes. Da gibt es bestimmte Konzepte und zwar ziemlich viele. Gibt es noch viele mehr Themen als das, worüber ich jetzt rede. Und diese Vorstellungen, diese Werte, Prinzipien, Grundsätze, die hängen alle miteinander zusammen. Das kann man als eine Art von Sammlung bezeichnen, die aber zu etwas dienen soll, nämlich um eine undogmatische Ideologie zu integrieren, wie ein Werkzeugkoffer, den wir uns bedienen können. Und das kann die Grundlage sein, um eine pluralistische und autonome soziale Bewegung zu schaffen, in der Menschen und einzelnen Gruppen ihnen trotzdem selber aktiv werden können, in der radikale und emanzipatorische Praktiken angewandt werden. Dafür brauchen wir Orientierung in so unsicheren, unklaren Zeiten wie heute und das können eben zum Beispiel solche Schlagworte sein, hinter denen einiges steckt. Damit komme ich jetzt zum Ende meines Vortrags. Ich würde euch noch so ein paar Ecksteine mitgeben als Zusammenfassung und nochmal Revue passieren lassen, über was ich jetzt gesprochen habe. Das lese ich jetzt vor an der Stelle. Also, Eckstein Nummer 1. Anarchismus ist etwas Bestimmtes. Keine nur interessante Philosophie mit irgendwelchen schönen Ideen, kein Masterplan, sondern eher so eine Art Weltanschauung, wenn man so möchte. Ich beziehe mich da auf Menschen vor mir, das ist was ganz Reales. Ich sehe, wo Anarchie, Anarchismus gelebt wird. Das ist oft nicht perfekt, das ist oft nicht nur schön oder was weiß ich, sondern es ist einfach das, was ist. Menschen sind auf der Suche mit der Sehnsucht nach einer anderen Gesellschaft und auch der Notwendigkeit, dass sich hier etwas Grundlegendes verändert, Richtung vielleicht einer libertär-sozialistischen Gesellschaftsform, die trotzdem immer wieder auch in Frage gestellt werden müsste. Also Anarchie ist heute real, Menschen, die ihr entgegenstreben, die sich von ihr inspirieren lassen, Erfahrungen mit ihr machen und so weiter. Haltet selber mal Ausschau danach. Ich denke, ihr stoßt da auf einige solche Orte und Menschen. Dann der zweite Punkt war dieser postanarchistische Ansatz. Das ist ein bestimmter theoretischer Ansatz, um den Anarchismus zu erneuern und neu zu diskutieren. Das bedeutet nicht, dass der jetzt an sich besser ist als alle anderen Ansätze. Es ist einfach ein Ansatz, mit dem man zu bestimmten Erkenntnissen kommen kann, wie ich euch hier einige präsentiert habe als Auszug aus der Arbeit, die ich insgesamt mache. Es braucht auch eine theoretische Beschäftigung, um Anarchismus heute zu erneuern und relevant werden zu lassen. Der dritte Punkt ist, dass Anarchismus eine in sich pluralistische Strömung ist, deren verschiedene Strömungen oder verschiedene Zweige sozusagen aber einen gemeinsamen Modus darin haben, dass sie nach Autonomie streben. Da können unterschiedliche Strategien sein, unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Traditionen und so weiter, aber eben in diesem Anliegen, aus Herrschaftsverhältnissen herauszukommen, gleichzeitig Alternativen zu ihnen zu verwirklichen, da überschneiden sich diese verschiedenen Tendenzen im Anarchismus. Sie sollen sich ergänzen, um insgesamt mehr erreichen zu können. Und das kann man begreifen mit so einem Ansatz des Denkens in Paradoxien zum Beispiel. Mit dem vierten Punkt habe ich über Kontroversen im Anarchismus gesprochen, die weiterhin anhalten. Die lassen sich nicht einfach aus der Welt schaffen, denn sie sind Ergebnisse eben einer widersprüchlichen Gesellschaftsform, sei es das Verständnis von Natur, von Technik, sei es das Verständnis von Spiritualität und den Umgang damit, sei es die Frage eben dieses scheinbaren Gegensatzes zwischen Einzelnen und Gemeinschaft oder eben diese Frage der Gewalt. Das sind große Themen, auf die gibt es nicht einfache Antworten. Da soll es auch zu Streit gehen. Kommen, aber es ist wichtig, dass wir verschiedene Positionen respektieren, die auch teilweise aushalten lernen und Streit solidarisch und konstruktiv austragen, um daran gemeinsam zu wachsen. In dem fünften Punkt ging es darum, dass es tatsächlich viele theoretische Konzepte im Anarchismus gibt, die zutreffend als Paradoxien bezeichnet werden können. Und das ist kein Zufall, sondern es ist verweist auf eine bestimmte anarchistische Denkweise und auch bestimmte anarchistische Handlungsformen. Selbstverständlich ist es so, dass ich ja schon diesen Blickwinkel, diese Herangehensweise der Paradoxien und Spannungsfeldern habe und deswegen auch Paradoxien im Anarchismus herausarbeite, ne? Also quasi schon mit dieser Perspektive dann das auch entdecke. Aber ich würde sagen, auch unabhängig von diesem dezidiert postanarchistischen Ansatz, den ich hier entfaltet habe, macht das schon Sinn? Ist mir das immer wieder so begegnet, dass ich denke, ja, dieses Denken in den Zwischenräumen und so weiter, in den konkreten Utopien, die direkte Aktion, dass es tatsächlich sich um solche Mischformen handelt, die von verschiedenen Polen das Beste nehmen sozusagen. Und das ist aber nie abgeschlossen. Deswegen bleiben die Paradoxien. Es gibt da nicht die eine Lösung, die dann einfach fertig ist, zum Beispiel bei dem Ziel-Mittel-Verhältnis, ja, das ist nicht einmal die Praxis entwickelt, die an sich schon das Mittel, wo das Mittel an sich schon das Ziel beinhaltet und umgekehrt, sondern es bleibt eine kontinuierliche Suche, das bleibt weiter offen und das gibt dem anarchistischen Denken einerseits die Flexibilität, aber andererseits auch die Konsequenz, sich langfristig zu orientieren und die Gesellschaft grundlegend zu verändern. Und das wäre dann der letzte Punkt. Ne? Anarchismus kann als Denken und Handeln in Widersprüchen und Spannungsfeldern begriffen werden. Und das ermöglicht eine dezidierte Herrschaftskritik und eben das Aufzeigen von emanzipatorischen Alternativen. Dazu kann man sagen, dass so ein Set von ethischen Werten, Organisationsprinzipien, theoretischen Grundsätzen besteht. Ein paar davon habe ich euch hier gezeigt. Und dieses Set dient dazu, Orientierung zu gewinnen, handlungsfähig zu werden, ohne eben fundamentalistisch oder beliebig zu sein und Menschen selber Tools an die Hand zu geben, um Gesellschaft grundlegend zu verändern in eine freiheitliche, solidarische, gleiche Richtung und noch andere Kriterien, die wir dem Anarchismus sozusagen herausfiltern können. Gut, also ich hoffe, dass einiges für euch rübergekommen ist. Ja, es war ein Theorievortrag, ja, es war ein bisschen abstrakt, aber die Dinge, die ich euch erzählt habe, die sind auch durch Erfahrungen inspiriert und ich finde es wichtig, das auf so einem höheren theoretischen Niveau auch zu durchdenken, weil es eben kompliziert ist, was Anarchismus heute ist und wie er weiterentwickelt werden kann. Andere Gedanken dazu, andere Texte, die ich schreibe und Beiträge, die sammle ich auf meinem Blog. Da könnt ihr gerne einen Blick drauf werfen, sicherlich auch eine Verlinkung zu diesem Video hier. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr euch auch für die anderen Sachen interessiert, die ich sonst schaffe. Und sonst freue ich mich, dass ihr zugehört habt. Wünsche euch einen guten Jahreswechsel und vielleicht gerne bis demnächst mal wieder. Danke, tschüss.
Das war Jonathan Eibisch mit, ich habe hier ein Echo. Ich glaube, jetzt ist mein Echo weg. Das war Strömung, Kontroversen und Paradoxien im Anarchismus von Jonathan Eibisch. Vielen, vielen Dank dafür. Mir raucht auf jeden Fall mächtig der Kopf. Zum Glück hatten wir hier in der Regie nochmal die Gelegenheit, uns die Haare zurechtzurücken, einen Schluck zu trinken und darüber nachzudenken. Und jetzt kommt die Q&A. Jonathan, was mich sehr interessiert hat bei dem Talk ist, das ist ja eine unglaublich komplexe Denkfigur, die du da aufmachst und das ist ja viel, viel mehr als ich so üblicherweise von dem Bild, was man von Anarchismus hat, erwartet habe. Das ist ja ein komplexes Gebilde. Jonathan, wie ist es eigentlich passiert, dass du da ins Kaninchenloch gefallen bist?
Witzig, dass du das so formulierst, weil das hat ein Bekannter von mir auch gesagt, dass es ein ganz schönes Rabbit Hole ist, mein Blog, wo ich die Sachen drauf sammle. Ja, also tatsächlich verstehe ich mich selbst als Anarchist seit vielen Jahren. Das ist einfach meine Position und ich habe gemerkt, ich möchte das aber gerne auch begründen können. Und ich hatte halt eben dieses Theorie-Nerd-Interesse und gleichzeitig auch gemerkt, vor allem auch in Deutschland gibt es leider gar nicht so viel an anarchistischer Theorie wirklich. Und so habe ich diese beiden, ja, Leidenschaften meinetwegen zusammengebracht, also eben die an dem, was ist Anarchismus, historisch, aber auch heute, und die an der Frage, okay, wie kann man eine politische Theorie machen, die aber tatsächlich auch am Puls der Zeit ist, wo einfach diese Fragen oder wichtige Fragen tatsächlich einfach auch auf so einem höheren Level diskutiert werden. Also zum Beispiel die Pluralität in sozialen Bewegungen. Ich sehe da ganz viel, ne, Fundamentalismus, alle haben so Recht, alle haben so ihre Wahrheiten und so werden wir aber die Gesellschaft nicht grundlegend ändern. Wir brauchen Debatten auf Augenhöhe, wo verschiedene Menschen zusammenkommen. Also das ist so eine ganz praktische Frage, die mich zum Beispiel bewegt, die ich da versucht habe, theoretisch mit zu durchdenken.
Man lernt nicht Anarchismus und wird das dann, sondern man ist Anarchist und findet dann raus, warum?
Ja, vielleicht schon, aber ich meine, ob die Leute sich so bezeichnen oder nicht, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Also ich mache es jetzt auch vor allem strategisch, um zu sagen, okay, ich habe eine bestimmte Position, ich brauche das jetzt nicht für mich als Identität oder so. Das ist ja leider auch gar nicht spektakulär, sondern es ist eben die Position, die ich habe und eben auch viele andere Menschen. Und rausstellen tue ich es halt, wie gesagt, strategisch nur da, um das halt zu kennzeichnen. Aber ja, für mich ist es erstmal die Bauchgefühlssache, weswegen ich dazu komme und dann kommen die Argumente dann aber noch mit ran und ich denke, es gibt auch sehr gute Argumente.
Könnte es mir passieren, dass ich Anarchistin bin, ohne es zu wissen?
Ja, das könnte durchaus passieren. Aber wenn du das Gefühl hättest, es könnte so sein, dann würde ich dir empfehlen, beschäftige dich ein bisschen mehr mit dem Thema. Also zum Beispiel jetzt mit dem Beitrag, den ich jetzt hier gegeben habe. Aber da gibt es ja viele andere Sachen, viele, ja, schon auch Bücher, die man lesen kann. Und natürlich auch das, was Menschen einfach praktisch machen in anarchistischen Gruppen oder welche, die sich auf solche Vorstellungen beziehen. Also da kann man sich schon eine Menge Inspiration holen. Und ob du oder ihr euch dann so nennt oder nicht, das ist mir persönlich relativ gleich, sondern mir geht es einfach darum, die Sachen, die Menschen eh schon machen, ein bisschen zu unterfüttern und sich zu positionieren. Und wenn ihr zu dem Ergebnis kommt, nee, ist gar nicht euer Ding, ihr habt einfach eine andere Position, dann finde ich das auch in Ordnung, aber ihr habt euch zumindest ein Stück damit auseinandergesetzt. Zum Beispiel auch mit den Fragen, die die Anarchistinnen halt aufwerfen.
Gibt es so eine Art Diagnosekriterien, wie ich rausfinde, ja, ich bin Anarchistin?
Also ich habe jetzt keinen Fragebogen gerade vorbereitet, aber
On a
naja,
scale from 1 to 5.
also ich persönlich mache es, glaube ich, schon sehr stark an dieser Wertefrage fest. Also, ne, das sind dann Gleichheit, Freiheit, Solidarität und Vielfalt, würde ich sagen, das sind anarchistische Werte, aber die gelten halt für alle Menschen. Ja, also es geht dann im nächsten Schritt darum, auch zu sagen, okay, wir wollen versuchen, die Gesellschaft so grundlegend zu verändern, dass ein ethisches Leben in dem Sinne für alle möglich ist. Und das bedeutet, klar, die Produktion zu verändern, die Form, wie wir arbeiten, wie wir tätig sind, wie wir ja in Beziehungen sind und so weiter. Es bedeutet dann doch sehr viel verändern zu wollen. Genau, und auch auf eine bestimmte Weise eben verändern zu wollen, ne? Nicht über den Weg die Staatsmacht zu übernehmen und so weiter, nicht über den Weg der politischen Reform, sondern eben in der Form von einer Selbstorganisation von unten. Das ist der anarchistische Weg, glaube ich, der auch im 21. Jahrhundert relevant ist.
Anarchismus als Prozess und inkommerzielle Bewegung und nicht als Revolution.
Naja, auch da kommt es wieder darauf an, was man, glaube ich, als Revolution versteht, aber eben nicht die politische Revolution in so einem klassischen Sinn. Da hatte auch Alexander Berkman, der hatte da schon eine Broschüre geschrieben, 1921, so ABC des Anarchismus, wo er schon gesagt hat, diese ganze Vorstellung von Barrikadenkämpfen und so weiter, das ist schon längst überholt. Also das hat er vor ziemlich genau 100 Jahren geschrieben, dieses klassische Bild von Revolution. Nee, aber ich glaube, Revolution sind wir, ist das, was wir auch im Alltag machen. Es ist eher die Orientierung, wo wir hinwollen. Aber es ist auch kein Wert an sich, sondern sowas dient zu etwas, glaube ich, ja.
Ich habe da jetzt in den Dingen, die du genannt hast, sehr viel wiedergefunden, was sehr, sehr universell ist. Dann würde ich ja sagen, habe ich ganz schön viele Anarchistinnen um mich herum, die noch gar nicht wissen, dass sie Anarchistinnen sind. Gibt es da was so der vorherrschenden Meinung entspricht, was ein gutes Leben ist? Weil das waren ja gerade die Dinge, die du genannt hast, so Freiheitlichkeit zum Beispiel. Gibt es da Ideen, die wir so als gute humanistische Werte bezeichnen würden, die definitiv nicht anarchistisch sind?
Naja, zum Beispiel zu sagen, Menschen sind nun mal ungleich, deswegen brauchst Herrschaft oder Menschen könnten nicht ohne Herrschaft leben, ne? Also ich meine, wie das genau aussieht in einer Gesellschaft komplett ohne Herrschaft, das kann ich dir und euch jetzt auch nicht sagen, weil ich jetzt nur in dieser lebe. Aber das ist zumindest die Orientierung, die Anarchisten haben. Eine Gesellschaft ohne Herrschaft aufzubauen ist möglich, ist auch erstrebenswert. Und da scheiden sich natürlich dann schon die Geister, ja. Also da gibt es viele Menschen, die das sicherlich nicht für möglich und vielleicht auch noch nicht mal für erstrebenswert halten. Das ist dann doch eben der Unterschied, den Anarchisten machen. Und damit befinden sie sich in ihrem Leben natürlich auch im Widerspruch zu der Gesellschaft, in der wir leben, die von Herrschaft in ganz vielerlei Hinsicht geprägt ist.
Das ist ja ein bisschen das dunkle Geheimnis unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft möchte nicht beherrschen. Also sie sagt, sie möchte nicht beherrschen, aber Herrschaft findet sich an jeder Ecke.
Könnte man so sagen, also ich glaube, so aus meiner Sicht geht es darum, erstmal Herrschaft zu benennen. Ja, also wenn wir von Demokratie sprechen, auch zu sagen, es ist eine demokratische Herrschaftsform, ne, die basiert nach Mehrheitsprinzip, gerade repräsentative De Demokratie erzeugt auch Ausschlüsse, ist mit dem Kapitalismus verknüpft, bezieht sich auf den Nationalstaat mit seinen Grenzen und so weiter. Und da gilt es darum, erstmal zu benennen, was Herrschaft ist. Ne? Wenn Leute das teilen, wenn Menschen diese Positionen unterstützen oder sagen, okay, lieber das als was anderes oder was weiß ich, okay, dann sollen sie das tun. Aber das eben so zu benennen, wäre, glaube ich, nur fair, schon von der Wortherrschaft, ne? Demokratie, Herrschaft des Volkes. Also auch da steckt es schon drin. Genau, das ist jetzt erstmal mein Ansatz, weil ich auch glaube, dass erstmal mit dieser Offenlegung, mit dem Transparentmachen eine bessere Kritik möglich wird.
Da muss ich ja dann erstmal definieren, was ist Herrschaft? Weil ich glaube, die meisten Demokraten würden ja sagen, Demokratie soll ja eben keine Herrschaft sein. Oder die meisten, die sich als solche verstehen, ohne da einen großen philosophischen Unterbau zu haben.
Naja, das kommt drauf an. Also ich würde schon sagen, dass es teilweise sehr explizit genannt wird, ne? Also zum Beispiel bei den US-Amerikanerinnen, die Demokratie begründet haben, bei Sicherheit, da heißt es ja schon Herrschaft von das Volk, für das Volk und durch das Volk. Also da wird es dann doch relativ explizit einfach auch benannt. Aber klar, es ist natürlich wichtig, da würde ich dir zustimmen, auch zu bestimmen und zu definieren, was Herrschaft ist. Also erstmal ist da aus meiner Sicht eben der Theorieperson wichtig zu sagen, wir machen jetzt hier nicht so einen Moralismus auf, wir sagen nicht Herrschaft böse, böse, schlimm, schlimm. Es gibt viele schlimme Dinge, die Herrschaft verursacht, das Grenzregime in Europa, die ökologische Zerstörung und so weiter, das ist mit Herrschaft verknüpft, ja. Also definitiv sollte man das auch ethisch kritisieren, aber es ist wichtig, das erstmal, würde ich sagen, sachlich auch sachlich zu fassen, oder das wäre zumindest auch mein Beitrag, und da ist entscheidend zu sagen, Herrschaft, ist es ein Verhältnis, ist es ein strukturelles Verhältnis, in dem Menschen, von dem Menschen profitieren und sehr viele Menschen ausgeschlossen werden, ja, also der Kapitalismus ist nun mal eben eine ökonomische Form von Herrschaft von wenigen Leuten, die Kapital besitzen, über sehr viele, die halt von ihrer Arbeitskraft leben müssen. Und das kann man sehr klar so benennen. Oder der Staat als Institutionalisierung der politischen Herrschaft, ja, der ist halt ein Verhältnis zwischen Regierenden und Regierten. Und die Regierten, das sind sehr viele, auch wenn sie mitwirken. Wir stehen ja da auch, viele von uns stehen da ja auch dazwischen. Wir nehmen ja auch teil an der Herrschaft. Aber zu sagen, es ist ein strukturelles Verhältnis, nicht vor allem eine Schuldfrage, genau, ist ein wichtiger Ausgangspunkt dafür, nicht zu verkürzten Schlussfolgerungen zu kommen und das nur moralisch zu sehen. Und trotzdem betonen Anarchisten auch, dass eben Leute auch von dieser Herrschaft profitieren, von der Naturzerstörung, vom Patriarchat, und das gilt es auch zu benennen. Es geht auch zu benennen, dass Menschen darunter leiden und dass wir eine Option haben, dass die Dinge besser werden können für viele Menschen.
Unaufgeregt, objektiv, bedächtig, anarchistisch sein.
Tja, gut, ich weiß nicht so genau, ob das jetzt schon eine Frage ist.
War eigentlich mehr so eine Zusammenfassung von dem, was ich den Eindruck hatte, was du gerade gesagt hast. Das ist unaufgeregt und bedächtig und erstmal anschauen, was da passiert und nicht gleich mit Urteilen kommen, aber doch dieses Gedankenframework mit sich tragen.
Ich sag mal, ja, das ist schon das, was ich versuche, und das ist auch der Anspruch, den ich an mich selber habe. Aber wenn man sich im Feld der politischen Theorie bewegt, wie ich jetzt, ist man natürlich immer verdächtig, dann auch einfach Ideologe zu sein. Und dann gehe ich lieber damit um, zu sagen, ja, das bin ich. Anarchismus ist natürlich auch eine Ideologie, eine bestimmte Vorstellung von der Welt sozusagen, eine bestimmte Überzeugung, die man auch nicht
bis ins Letzte bringen kann. Eine bestimmte Idee, wie die Welt sein sollte.
Wie sie vielleicht auch sein sollte, aber genau, also dann positioniere ich mich lieber sozusagen und sage, ja, okay, es hat auch ideologische Aspekte, wie aber jede Form von politischem Denken. Sie kann nicht neutral sein. Die Neutralität ist sowieso ein Mythos und auch Teil von Herrschaftsideologie. Deswegen beziehe ich lieber diese Position, und das ist natürlich schon so ein heißes Eisen in der politischen Theorie, weil man positioniert sich und macht sich damit natürlich auch angreifbar, aber es ist gleichzeitig auch der Weg, eben für was Bestimmtes sich einzusetzen und zu streiten.
So, noch ganz schnell am Schluss. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wenn ich mehr über Anarchismus lernen sollte, was sollte ich als erstes lesen? Hast du einen Lieblingsanarchistin, eine Lieblingsanarchistin?
Oh, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet, weil ich habe natürlich sehr viele verschiedene. Also, Mein Lieblingsanarchist ist Errico Malatesta. Da gibt es ein schönes Band beim Unrast Verlag, ich glaube von 2013 oder so, Anarchistische Intervention, das finde ich sehr gut. Oder eben auch in der gleichen Reihe beim Unrast Verlag von Emma Goldman, Anarchismus und andere Essays. Das sind schöne klassische Texte, die ich gut finde, aber sonst auch gerne von Peter Kropotkin, Die Eroberung des Brotes. Mir fallen viele Sachen ein. Für eine Annäherung würde ich dir und euch empfehlen, schaut mal bei dem Buch von Daniel Leuk rein, Anarchismus zur Einführung von 2017. Sehe ich natürlich auch noch mal im Detail etwas anders, aber das ist das aktuellste und gut, am besten zusammengefasste Werk, was es gerade im deutschsprachigen Raum gibt.
Mein Lieblingsanarchist in diesem Raum ist Jonathan. Jonathan, wo kann ich mehr über dich lernen?
Ja, naja, ich versuche natürlich trotzdem immer so eine Grenze zu meinem persönlichen zu ziehen, wenn ich hier.
Komm, du darfst jetzt was sagen und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Sag doch einfach eine URL.
Also genau, paradox-a.de wäre meine Blogadresse und ansonsten könnt ihr mich da tatsächlich auch sehr gerne kontaktieren, falls ihr mich einladen wollt zu Vorträgen, Veranstaltungen oder auch um einfach noch ein paar Hinweise zu erhalten von mir.
Ja, vielen Dank. Ich habe auch gestern auf die Webseite geschaut und wollte eigentlich schon die halbe Webseite, da steht so eine Liste von Basics und ich fand die so informativ, dass ich die alle vorlesen wollte und dann wurde mir gesagt, ja, das dauert dann aber 15 Minuten, lass es gefälligst.
Klickt euch da gerne mal durch, wenn ihr wollt und nehmt gern mit mir Kontakt auf. Ich antworte eigentlich auf jeden Fall.
Das war Jonathan Eibisch zu Anarchismus. Danke für diesen unglaublich spannenden Talk.